Heute möchte ich die interkulturelle Philosophie selbst ein wenig vorstellen. Wir haben bis jetzt über die Motive geredet, wir haben ein wenig über den Hintergrund geredet, wir haben über benachbarte Forschungsfelder, Studienrichtungen oder Forschungsrichtungen gesprochen, durchaus auch über das politische Hinterland, wenn man so will, der interkulturellen Philosophie geredet. Ich habe einiges erzählt über Begrifflichkeiten, damit sind wir auch noch nicht fertig. Ich habe über Interkulturalität gesprochen beispielsweise letztes Mal, aber über den Kulturbegriff werden wir noch reden miteinander. Der Begriff steht noch offen, ich würde sagen auch zum Großteil innerhalb der sogenannten interkulturellen Philosophie wird diese Frage nicht einheitlich beantwortet oder ist es vielleicht auch eine Strategie, würde ich sagen, eine bewusste, mit dem Begriff arbeiten zu können, ihn nicht sozusagen zu Ende oder zu Tode zu definieren, sondern möglichst terminologische oder semantische Öffnungen bereitzuhalten, um den Begriff dann ein wenig in der wissenschaftlichen Praxis anwenden zu können oder besser anwenden zu können. Und das ist nicht unwichtig. Dennoch bereitet natürlich der Kulturbegriff nicht nur der interkulturellen Philosophie, überhaupt den Kulturwissenschaften, überhaupt allen Ansätzen, die in irgendeiner Form, wissenschaftlichen Ansätzen, in irgendeiner Form mit Kultur zu tun haben, den Kulturbegriff forcieren, mit dem Kulturbegriff arbeiten, all diesen unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Disziplinen haftet natürlich der Kulturbegriff als ein Problemfeld oder als wie eine Etikette sozusagen an. Und wir werden dann darüber reden, warum und kann man mit dem Kulturbegriff noch arbeiten, kann man nicht. Das werden für uns auch Fragen sein. Später. Heute aber möchte ich direkt über bestimmte interkulturelle Prämissen reden, also über interkulturelle Prämissen, die vielleicht auch charakteristisch sind, gerade für diese Ausrichtung in der Philosophie weiter. Ich habe irgendwann mal erwähnt, und das werde ich ein paar Mal noch tun, und in diesem Text, den wir heute auch besprechen werden, habe ich versucht, das herauszuarbeiten. Aus meiner Sicht hat die interkulturelle Philosophie oder das interkulturelle Philosophieren ein kritisches Potenzial oder ist sogar ein kritischer Ansatz, vor allem, würde ich sagen, wenn es darum geht, die akademische Philosophie, die Universitätsphilosophie, wie Schopenhauer diesen Begriff, wenn ich mich nicht irre, auch geprägt hat, also akademische Philosophie sozusagen, vor allem in der okzidentalen Spielart betrifft. Also in diesem Punkt hat, glaube ich, die interkulturelle Philosophie eine sehr klare, eindeutige Kritik geäußert. Und man könnte von dieser Kritik ausgehen, man könnte diese Kritik übertragen auf andere Bereiche durchaus, und könnte sozusagen den Geist dieser Kritik destillieren, wenn man will. Und hier rede ich jetzt auch nicht von Alkohol, sondern von einer Stoßrichtung, sondern von einer, wenn man will, von einer Zielsetzung, von einem Modus der Kritik. Und diesen Geist könnte man auf andere Bereiche übertragen, um dort ausgehend von einer interkulturellen Perspektive Kritik üben zu können. Das heißt, hier wird mit meiner Hilfe vielleicht ein bisschen Interkulturalität als eine kritische Perspektive sichtbar. Also mit meiner Hilfe in dieser Lehrveranstaltung, die über die Grenzen der Philosophie vielleicht auch hinausgehen könnte. Nun, es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze in der interkulturellen Philosophie auch. Es gibt auch intern durchaus eine stille oder durchaus auch laute Kritik, was bestimmte Schwerpunkte anbelangt, einen Fokus anbelangt, und so weiter. Also ich würde sagen, Sie haben ja diese Textpassagen von Heinz Kimmerle gelesen und dort werden Sie bemerkt haben, dass da ein bisschen eine Kritik beispielsweise an Ram Adam Mal formuliert ist, dass nämlich Mal vielleicht eine Spur zu sehr hermeneutisch arbeitet und interkulturelle Philosophie als ein Verstehensprojekt vor allem, also das Verstehen des fremden Denkens vor allem forciert. Diese Kritik ist hörbar. Dann ist aber auch eine Kritik vielleicht hörbar, also wenn Franz Wimmer vom Polylog spricht, versucht er doch bestimmte Grenzen auch anzudeuten zumindest und richtet beispielsweise gegen einen bestimmten Satz vielleicht von Heinz Kimmerle auch ganz still eine Kritik, nämlich Kimmerle spricht davon, dass man Stimmen hörbar macht, alle Stimmen hörbar macht. Und gemeint ist damit jetzt natürlich nicht eine psychische Krankheit, sondern gemeint ist damit vor allem, dass man die in philosophischen Diskurs, vor allem akademischen natürlich, bis jetzt nicht vernommenen, nicht wahrgenommenen philosophischen Termini, Denkansätze, Konzepte, Lehrsätze, wie auch immer, die aus nicht-okzidentaler Tradition stammen, auch übernimmt und hörbar macht im akademischen philosophischen Diskurs. Nun meint dann aber dazu Franz Wimmer in einigen Schriften auch ein bisschen vielleicht zwischen den Zeilen, aber manchmal auch offener ausgesprochen, naja, so unendlich können wir das Ganze natürlich auch nicht aufmachen. Also es geht nicht darum, alle Stimmen hörbar zu machen, sondern wir müssen natürlich eine gewisse Entscheidung treffen. Und damit ist es auch einmal vielleicht ein bisschen ein anderes Konzept vom Dialog hier anvisiert. Man könnte sagen, was Gregor Paul macht mit seinem vor allem logikzentrierten Arbeiten, in denen er versucht, vor allem China, aber nicht nur, also fernostasiatischem Denken, so etwas wie eine durchaus logische Struktur, durchaus auch kritische Struktur zuzuweisen oder sozusagen zuzuerkennen, anzuerkennen. Dieser Versuch mündet vielleicht, und so ist es auch aus seiner Sicht durchaus die Methode schlechthin, nämlich das mündet in eine eher kulturvergleichende Methode. Und für Gregor Paul ist in der Tat interkulturelle Philosophie vor allem eine komparative Philosophie. Das gilt zum Großteil auch für Mal. Es gibt eine Schrift von Wimmer, darüber werden wir auch reden. Wimmer spricht dort ganz eindeutig davon, dass das komparative Philosophie eine eigene Ausrichtung ist, die ja durchwegs Überschneidungen mit der interkulturellen Philosophie hat, aber nicht interkulturelle Philosophie ist. Weil man kann auch kulturvergleichende Philosophie ohne weiteres betreiben, ohne dabei aber interkulturelle Ansätze zu verfolgen, ohne dabei einen interkulturellen Modus zu verfolgen. Das ist jetzt innerhalb dieser Leute, das sind so innerhalb dieser Ansätze, die ich bis jetzt ganz fokussiert habe und erwähnt habe, so einige, wie soll man sagen, Unterschiede zumindest. Also es müssen nicht das große Kritiken sein, aber einige unterschiedliche Akzentuierungen und da und dort vielleicht auch mit ergebnistheoretischen Konsequenzen. Vielleicht ist es noch zu früh, darüber nachzudenken, aber diese Unterschiede gibt es. Noch mehr Unterschiede gibt es aber vielleicht, wenn man sich zum Beispiel mit einem deutschsprachigen Denker heranzieht, den Bernhard Waldenfels. Waldenfels spricht von einer Xenologie, überhaupt von einer Fremdheitswissenschaft, wenn man so will, wo es darum geht, das Fremde als ein Phänomen zu enträtseln oder eben phänomenologisch herauszuarbeiten. Ihm geht es um, wenn man so will, um so etwas wie eine Konstante, auch um einen konstanten Widerspruch oder einen Gegensatz, wie wir es wollen, zwischen Ordnung und Fremdheit. Also dass sozusagen Fremdheit immer eine Art, wenn man will, Produkt von Ordnungen sei. Und dort wird jetzt die Fremdheit in ein anderes Licht gerückt. Es geht jetzt nicht ganz konkret um die Frage der europäischen Philosophie, durchaus auch in seiner Perspektive sind diese kritischen Dinge dabei. Aber seine Herangehensweise ist wahrscheinlich ein bisschen anders als diese jetzt, ich würde sagen, eindeutig interkulturell arbeitenden Philosophinnen und Philosophen. Und so weiter und so fort. Also es gibt innerhalb der interkulturellen Philosophie genannten Ausrichtung der Philosophie oder Orientierung der Philosophie eine Menge Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auch diese Unterschiede bezüglich der Beschäftigung. Es ist ein bisschen wie in der Kultur- und Sozialanthropologie. Also man weiß über alles Bescheid zuerst einmal, also so über das Fach und so, aber jeder hat auch so eine Region im Visier, nicht? Also ist Spezialist oder Spezialistin von Lateinamerika oder hat eine Expertise, eine Kompetenz bezüglich Afrika oder eines bestimmten Stammes oder was auch immer. Hier ist es ähnlich. Hier geht es natürlich auch um fremde Philosophien und darum ist es so, dass, also ich würde sagen, Franz Wimmer ist wahrscheinlich einer der wenigen, die da eher als Generalist arbeiten. Es sind viel mehr Leute, die sich entweder auf Japan oder, also japanische Philosophie, chinesische Philosophie, auf indische Philosophie, auf afrikanische Philosophie oder lateinamerikanische Philosophie, jetzt zunehmend auch auf die islamische Philosophie konzentriert haben. Das sind auch mehr oder weniger die Bezirke, wenn man so will, des Fremdwissens, der Fremdtraditionen, die heute in der interkulturellen Philosophie eine Rolle spielen, die als für relevant gehalten werden. Nun, je nachdem, mit welcher Region sich welcher Philosoph oder Philosophin beschäftigt, gibt es auch wiederum Unterschiede und Akzentuierungsunterschiede, Schwerpunktunterschiede, auch Herangehensweisen sind unterschiedlich. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass beispielsweise in Lateinamerika die Ethik eine ziemlich wichtige Rolle spielt, oder ich würde sagen die politische Theorie. Dort geht es hauptsächlich um eine Befreiungsphilosophie, ausgehend von einer Befreiungstheologie. Die Fragen sind hauptsächlich auch dieser Natur, sind politischer Natur, sind Fragen, die Erkenntnistheorie dort berühren, oder auch Ontologie vielleicht in seltenen Fällen, wo es darum geht, herauszufinden, was kann die Philosophie zur Befreiung der Subalternen oder der Unterdrückten, aber gleichzeitig auch Lateinamerikas insgesamt, als Kontinent, als Kultur oder wie auch immer, beitragen. Diese Frage steht ziemlich im Vordergrund. Darum sind natürlich die Leute, die sich mit lateinamerikanischer Philosophie interkulturell befassen, auch davon, wie soll man sagen, also sind dadurch gefärbt ein bisschen. In ihrem Denken, in ihrer Forschungsrichtung und so weiter. Das gilt da für einige, die eher aus der phänomenologischen Schule kommen, sich vor allem mit beispielsweise japanischen Subjektkonzeptionen befasst haben und in diese Richtung hin auch arbeiten. Für sie sind viele Fragen eher ontologischer Natur oder manchmal auch vielleicht erkenntnistheoretischer Natur. In China gibt es wiederum vielleicht eher moralphilosophische Fragen, die aber vielleicht weniger, ich würde sagen, kantianisch, sondern mehr vielleicht hegelianisch geprägt sind. Also es geht um die Sitte oder ich weiß es nicht. In Afrika geht es vielleicht mehr um Diskurstheorien, um Konsenstheorien, auch politische Fragen. In Indien geht es vielleicht stärker auch um die Logik, wie auch immer. Also all diese Dinge, ich tue natürlich jetzt sehr, wie soll man sagen, sehr idealtypisch diese Dinge voneinander unterscheiden, aber diese Akzentuierungen gibt es durchaus. Natürlich hat es auch sehr viel damit zu tun, aus welcher Schule der oder die Philosophin, europäische Philosophin kommt, weil das natürlich auch eine Prägung ist. Also Menschen, die sich bis jetzt hauptsächlich mit der analytischen Philosophie befasst haben, haben einen anderen Zugang zu dieser Interkulturalitätsfrage und so weiter. Hinzu kommt natürlich dann auch noch, in welcher Sprache man philosophiert hat bis jetzt oder in welcher Tradition. Nicht? Also europäische Philosophinnen und Philosophen haben andere Akzentuierungen, andere Probleme, die sie als philosophische Probleme bis jetzt anerkannt haben und an denen sie arbeiten. Bevor Interkulturalität sozusagen erfunden wurde, hat die europäische Philosophie auch diese Fragen gehabt. Und die werden jetzt in diese, wie soll man sagen, in diese Orientierung hineingetragen als Fragen. Nicht? Man verfolgt sie weiter. Andererseits würde ich sagen, ist es so, dass zum Beispiel im angelsächsischen Rahmen die Fragen dann ein bisschen anders gestellt werden als im Deutschen. Nicht? In Frankreich ist man ja auch vielleicht, oder im französischen Philosophieren, ist man auch ein bisschen an anderen Dingen interessiert, als zum Beispiel mit dem deutschen Idealismus oder so. Und diese Unterschiede spielen eine Rolle. Ganz zu schweigen von außereuropäischen philosophischen Richtungen, die meines Erachtens auch noch nicht als Stimmen, wie jetzt Kimmerle das nennen würde, Eingang gefunden haben in die interkulturelle Philosophie. Also im Moment ist interkulturelle Philosophie eine eigentlich hauptsächlich in der Tradition der okzidentalen Philosophie stattfindende akademisch-philosophische Veranstaltung. Also wir haben es durchaus mit Philosophinnen und Philosophen aus verschiedenen Regionen zu tun, aber die philosophieren hauptsächlich in dieser europäischen Tradition, würde ich sagen, wobei sie selbst ein bisschen vielleicht auch animiert, motiviert durch diese interkulturelle Philosophie, durch diese Orientierung, begonnen haben, sich mit etwas zu befassen, was sie jetzt als ihre eigene Tradition entdecken und wiederentdecken. Tradition ist nicht etwas, was es gibt. Tradition ist etwas, was man entdeckt, was man erfindet, was man aufbaut. Also es gibt Tradition ist das, was sozusagen wörtlich Übertragung heißt, aber sozusagen übertragen werden Dinge halt erstens einmal, was man mitnehmen will, wird übertragen und zweitens wird das übertragen an eine neue Generation, die auch nur sozusagen das mitnimmt, woran sie interessiert ist und das auch so färbt, wie sie das färben will. Insofern ist Tradition ein bisschen irreführender Begriff. Wir können natürlich nicht, dürfen jetzt nicht glauben, irgendwer in China hätte irgendeine Idee gehabt und diese Idee dann halt so wie in diesem Monty Pythons Sketch, dieser tödliche Witz, den man so erzählt und immer, wenn man diesen Witz hört, dann stirbt man vor voll Lachen. Und das wird dann im Krieg eingesetzt. Und die Deutschen sterben dann halt so massenweise, nachdem sie begonnen haben, den Witz zu verstehen, weil sie verstehen ihn nicht alle, was vielleicht zu englisch ist oder was auch immer. Aber so kann man, darf man sich sozusagen etwas nicht vorstellen, dass so eine Idee weitererzählt wird wie ein Witz und dieser Witz wird übernommen, weitergegeben. Sogar ein Witz ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Was bleibt, ist eine Grundstruktur. Nicht einmal diese Grundstruktur gibt es in der Tradition. Ich würde sagen, es gibt Fragen, es gibt gewisse Herangehensweisen, die man für wertvoll befunden hat und die spielen immer eine Rolle. Also Tradition ist überhaupt ein sehr interessantes Thema für sich, weil es immer sehr zweischneidig ist. Einerseits geht es darum, ich bin dabei, einen Text über Tradition zu schreiben demnächst und darum interessiere ich mich sehr für diese. Aber es hat mich auch in meiner Dissertation sehr beschäftigt, schon vor 20 Jahren. Es ist so, dass das Tradition tatsächlich ein Begriff oder eine Tätigkeit ist, die einerseits dazu dient, dass man einen Diskurs, ein Buch, eine Denkweise oder was auch immer oder eine Institution als zeitlos beschreibt und gleichzeitig aber, um dies zu tun, stets dieses Ding, was es ist, anpassen muss an die Zeit. Es ist sozusagen eine paradoxe Tätigkeit, die ständig wiederholt wird. Also darum geht es bei der Tradition und darum dürfen wir natürlich den Begriff jetzt nicht für bare Münze nehmen. Also wenn ich jetzt von Tradition spreche, dann meine ich damit nicht für alle mal festgelegte Differenzen oder so. Tradition ist, was man erfindet und interkulturelle Philosophie dient natürlich auch dazu, dass man jetzt Traditionen erfindet. Aber nicht in einem luftleeren Raum, natürlich innerhalb einer Sprache, natürlich innerhalb einer tradierten bis jetzt, also sozusagen überlieferten, das heißt nicht übertragen und Überlieferung, wollte ich vorhin sagen, also überlieferten Weise, also was man davor findet, damit arbeitet man. Ein guter Mittelalterforscher hat einmal über die mittelalterliche Philosophie, über die vor allem von der Theologie sehr geprägte europäische mittelalterliche Philosophie, einmal Folgendes gesagt, vor allem über die Scholastik: Sie müssen sich den Menschen des Mittelalters ungefähr so vorstellen, wie einen Schiffbrüchigen, sagt er, der auf eine Insel sich rettet, wo er halt ein paar Bücher vorfindet und diese Bücher liest und mit denen arbeitet, und viel mehr hat er nicht. Tatsächlich ist es so, dass man damals nicht von einer abendländischen Tradition gesprochen hat. Damals gab es einige Bücher, beispielsweise von Platon, es gab einige Bücher, beispielsweise von Origenes, also von einigen Augustinus, von einigen Kirchenvätern und eben einigen Griechen, die man ja versucht hat, theologisch zu lesen. Und mit diesen Materialien, mit diesen vorgefundenen, also man könnte in dem Zusammenhang nicht von Human Resources oder sowas reden, aber letztendlich waren es menschliche Namen, darum kann man es sagen. Also mit diesem Material musste sozusagen das Mittelalter für sich selbst eine Tradition zusammenzimmern. Und diese Tradition wurde dann vor allem in der sogenannten Aufklärung auf eine Art und Weise zuerst einmal zu einer bestimmten, also partikularen Denkweise erklärt und dann aber gleich anschließend zu einem universellen, also überall und jederzeit gültigen Denkgebilde erklärt zu werden. Insofern kann man auch durchaus im Zusammenhang mit der europäischen Philosophie natürlich sagen, dass diese Tradition auch eine erfundene Tradition ist. Also jede Tradition ist eine erfundene, aber innerhalb eines bestimmten Kontextes, der sprachlichen, dessen, was überliefert wurde, und natürlich auch bestimmter politischer Fragen, bestimmter Machtfragen, bestimmter, man könnte sagen, Fragen des Zusammenlebens, die letztendlich, es dauert Jahrzehnte, bis das den erkenntnistheoretischen Niederschlag findet, so etwas, aber letztendlich den eigenen Niederschlag auch im philosophischen Denken gefunden haben. Darum gibt es Traditionen, würde ich sagen. Gut, soweit zu den Unterschieden. Und diese Unterschiede spielen natürlich auch innerhalb der interkulturellen Philosophie eine große Rolle. Dennoch, wenn wir von der interkulturellen Orientierung reden und wenn ich sogar von interkulturellen Philosophien rede, dann meine ich nicht nur einen Modus. Das heißt, dass man möglichst viele Traditionen heranzieht und mit denen zusammenarbeitet, um etwas zu entwickeln, was ja ein Modus ist und sicherlich eigentlich auch das interkulturelle Geschehen prägt. Hier wäre ein Platz, wenn Sie wollen. Sondern ich rede hier auch von bestimmten Arbeitshypothesen, von bestimmten Prämissen, die vielleicht als Markenzeichen gelten. Und so möchte ich eben, so wie ich das in dem Text gemacht habe, drei solche Hypothesen formulieren, die aus meiner Sicht von jedem einzelnen Ansatz in der interkulturellen Philosophie auch geteilt wird. Also eine Art gemeinsame Basis, wenn man so will, für jeden interkulturellen philosophischen Ansatz. Ich gehe davon aus, dass vor allem die ersten zwei ohne weiteres von allen unterschrieben werden. Bei der dritten Hypothese gäbe es vielleicht, wie soll man sagen, einige Unterschiede. Wobei ich denke, wenn ich es so formuliere, wie ich es formuliere, und es dann auch allen klar machen, erklären kann, dann würden sie das auch unterschreiben. Aber ich weiß es nicht, das ist mir auch wurscht. Hauptsache, das ist so eine Art, wie soll man sagen, wir können reden miteinander aufgrund von diesen drei Hypothesen. Erste Hypothese würde lauten, in meiner Sprache, also es geht jetzt nicht darum, dass das jemand in der Form ausgedrückt hat. Diesen ersten Satz vielleicht doch durchaus, aber ich nehme es einmal auf meine Kappe. Ich würde sagen, Hypothese oder ja, was auch immer, Nummer 1, jede Philosophie ist kulturell eingebettet. Was heißt das? Was heißt Einbettung? Ich meine, das Wort kennen wahrscheinlich sehr viele als Übersetzung des großartigen englischen Wortes embedded. Vor allem, was die Journalisten anbelangt, hat es da im Afghanistan-Krieg, glaube ich, zuerst und dann im Irak-Krieg im letzten, diese embedded journalists gegeben. Die waren insofern eingebettet, als sie mit der Armee mitmarschiert sind und haben sozusagen aus der Armeeperspektive das Kriegsgeschehen objektiv beschrieben. Das war das Eingebettete. Hier geht es um eine andere Form der Einbettung. Hier geht es darum, dass es wahrscheinlich nichts gibt im Bereich des Denkens, was nicht kulturlich wäre, also was nicht auch kulturlich geprägt wäre. Wie diese Prägung aussieht, ob wir hier jetzt von einer Determination reden oder von einer Konstruktion reden, ob wir da jetzt von einer Bezugnahme reden oder von einer Eingrenzung, Einschränkung, das steht noch offen. Aber ich möchte Ihnen vielleicht ein etwas längeres Zitat aus dem Buch von Franz Wimmer bringen, vor allem aus dem Teil, der, glaube ich, jetzt nicht als Lektüre von mir empfohlen wurde. Darum ist es umso wichtiger, dass ich diesen Teil jetzt vorlese. Er sagt zunächst einmal, was, also sozusagen das Thema ist Philosophie, in der interkulturellen Philosophie auch, und in seinem Buch, interkulturelle Philosophie. Und er sagt, man müsse hier auch folgende Fragen stellen, oder man werde sich in dem Buch auch mit diesen Dingen beschäftigen, und er argumentiert auch warum. Ich zitiere. Dann aber muss uns die Frage beschäftigen, ob unsere Überlegungen in irgendeiner Weise Gültigkeit beanspruchen können, ob sie zu einem Verständnis des philosophischen Denkens führen, das über den Augenblick, über die besondere Sozialisierung hinaus den Anspruch auf Einsichtigkeit stellen kann. Also das, was man als Universalismus bezeichnet. Etwas, was über dieses eigene hinaus noch gültig sein und einsichtig sein. Ob so etwas möglich ist. Das ist die Frage nach kultureller Bedingtheit der Philosophie. Wir werden darauf achten müssen, dass Philosophie in keiner ihrer Erscheinungsformen, in keinem ihrer Inhalte gänzlich unabhängig von anderen kulturellen Bereichen und Inhalten ist, dass sie aber dennoch immer wieder mit dem Anspruch auftritt, trotz dieser Bedingtheit und gerade mit kulturell bestimmten Mitteln allgemeine Antworten auf ihre Fragen zu suchen. Also wir haben es mit einem Dilemma zu tun, wie Sie sehen. Das heißt, einerseits ist die Philosophie, Franz Wimmer drückt das vielleicht eine Spur vorsichtig aus, er sagt, nicht ganz unabhängig von kultureller Prägung, aber gleichzeitig ist da der Anspruch, kulturtranszendente Evidenzen zu generieren, zu formulieren. Also Dinge, die sozusagen über Kulturen hinaus, über einzelne Kulturen hinaus, über einzelne, ja auch zeitlich gegebene Kontexte hinaus, über bestimmte Sozialisierungen, kulturelle Färbungen und so weiter hinaus, eine Art Allgemeingültigkeit besitzt. Das ist der Anspruch der Philosophie. Und das ist etwas, was Franz Wimmer folgendermaßen bezeichnet: Wir werden auf das Dilemma der Kulturalität jeder Philosophie stoßen. Das darin liegt, dass Philosophie als Projekt einerseits nach Allgemeingültigkeit strebt und dass sie andererseits immer in einen kulturellen Kontext eingebettet ist. Eingebettet verwendet. Aus dem sie, und das ist jetzt wichtig, ich meine, der Satz ist ein Nebensatz, scheint aber für mich sehr programmatisch zu sein, aus dem, also aus diesem kulturellen Kontext, sie, also die Philosophie, nicht nur ihre Ausdrucksmittel und ihre bestimmten Fragestellungen hat, sondern eben innerhalb dessen auch noch innerhalb dieses Kontextes auch noch, ihre Einsichtigkeit und Überzeugungskraft zu messen ist. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Also es geht nicht nur darum, dass wir in unserem Denken, wenn wir philosophische Sätze formulieren, wie die Welt ist alles, was der Fall ist, oder so. Habe ich gestern geschrieben, und das ist ein schöner Satz, oder was sagen Sie dazu? Habe ich gestern erfunden, damit kann man gut arbeiten als Programm. Was meinen Sie? Die Welt ist alles, was der Fall ist. Schreiben Sie sich das auf, darüber können wir dann diskutieren. Jedenfalls, wenn man einen solchen Satz formuliert, geht es nicht nur darum, dass man in einer bestimmten Sprache, zum Beispiel die Welt, das ist die Welt, nicht? Und in welcher Sprache bedeutet das, was man als Welt bezeichnet, genau das, wie es eben in der Sprache von Wittgenstein, das ist natürlich ein Satz von Wittgenstein, wie Sie wissen, der berühmteste Satz von Wittgenstein überhaupt, also berühmter als der Name Wittgenstein mittlerweile in Österreich, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was bedeutet dort der Begriff Welt und was bedeutet der Fall? Das ist etwas sehr Wichtiges. Nicht? Das kann man jetzt sehr wienerisch lesen und sagen, naja, was weiß ich, die Lage ist sozusagen hoffnungslos, aber nicht ernst. Oder wie war das?
Also umgekehrt. Aber nicht ernst.
Genau. Hoffnungslos, aber nicht ernst. Also man kann den Fall so lesen, man kann ihn aber auch natürlich anders lesen, man kann ihn erkenntnistheoretisch, wie auch immer. Also es geht einerseits natürlich beim Formulieren eines solchen Satzes um die Einbeziehung einer bestimmten Tradition oder einer bestimmten Sprache oder einer bestimmten Denkstruktur, wie auch immer. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, wie dieser Satz, der formuliert worden ist, aufgenommen wird. Es geht darum, ob dieser Satz einsichtig ist. Es geht darum, ob dieser Satz überzeugen kann oder nicht. Das ist sehr wichtig. Und das hat natürlich mit kulturellen Traditionen zu tun, kulturell gefärbten Dingen zu tun. Also nicht nur sozusagen in der Produktion der Philosophie, in der individuellen, sondern auch in der individuellen, wenn man so will, Rezeption und weiteren Zirkulation des Philosophischen, in der philosophischen Kommunikation spielt Kultur eine wichtige Rolle. Und das ist eine wichtige Einsicht. Und ich würde sagen, ohne diese Einsicht kann man auch wahrscheinlich nicht interkulturelle Philosophie betreiben. Also das ist für mich mehr oder weniger die Hypothese, die als eine Voraussetzung für interkulturelles Philosophieren gilt. Ohne diesen ersten Satz wäre alles im interkulturellen Zusammenhang sinnlos. Weil sonst würde man sagen, nehmen wir die anderen auch dazu, also machen wir das Ganze im interkulturellen Sinne, weil das nette Menschen sind und weil sie sonst halt keine Arbeit haben, und wenn sie keine Arbeit haben, jagen sie sich immer in die Luft, also holen wir sie her, arbeiten wir mit denen. Es geht nicht darum, sondern es geht einfach um diese Überzeugung, dass auch die eigene philosophische Tätigkeit kulturell gefährdet ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Universalismusanspruch der europäischen Philosophie ist. Weil wir wissen nicht, ob das in jeder Philosophie, so wie man das jetzt voraussetzt, in jeder Philosophie gleichermaßen gegeben ist, dieser Universalitätsanspruch. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht in jeder Philosophietradition aus. Aber in der europäischen Philosophie in einer bestimmten Ausrichtung ist es durchaus der Fall. Also es gibt diesen Universalitätsanspruch, nicht? Es gibt diesen Universalitätsanspruch wahrscheinlich seit Platon oder wie Platon Sokrates Texte gelesen hat. Es geht darum, dass man diesen Universalitätsanspruch mit den sogenannten Universalien in Verbindung bringt, also dass man von bestimmten allgemeinen Kategoriebegriffen, Kategorialbegriffen ausgeht, die über das Individuum, das in diese Kategorie hineinfällt, hinausgehen und sozusagen eine nicht nur erkenntnistheoretische, sondern ontologische, wenn man so will, Kategorie bilden. Diese Universalien spielen natürlich eine wichtige Rolle in dem Anspruch auf Universalität, auf Allgemeingültigkeit. Nun, dass aber die europäische Philosophie diesen Anspruch erhebt und gleichzeitig selbst kulturell eingebettet ist, bedeutet zweierlei. Entweder sind wir uns alle dessen bewusst und gehen damit aber sehr locker um und sagen, es ist durchaus unsere Kultur, aber unsere Kultur ist auch die Kultur der Menschenrechte, der Demokratie, der freien Marktwirtschaft oder was weiß ich, ne? Das haben wir alles hervorgebracht und das heißt dann, ist es unser gutes Recht zu sagen, das Ding muss auch universell sein. Also wir sind gewissermaßen geeicht. Wir wissen schon, dass wir eine kulturell gefärbte Denkweise haben, aber das ist gut so. Das ist ungefähr das, was ich habe Ihnen das einmal erwähnt, diese neuen konservativen Denker in Frankreich, wie Pascal Bruckner etc. gesagt haben, das entspricht mehr oder weniger dem. Also wir denken europäisch und was ist, warum sollen wir uns schämen deswegen? Das passt schon, weil wir sind die einzige Kultur, die etwas hervorgebracht hat, was menschlich ist. Oder aber ist es eine Art, wie soll man sagen, eine Art Krypto-Partikularismus. Also es ist eine sehr kulturell gefärbte Denkweise, die sich als solche aber nicht zeigt, sondern immer nur als etwas Universelles. Also man will ich sagen, aber sagt immer wir. Oder so. Oder man will Männer sagen und sagt immer Menschheit. So in etwa, also in dem Stil. Darum ist es auch sozusagen sehr wichtig, auf dieses Dilemma hinzuweisen. Und dieses Dilemma bedeutet nicht nur alle anderen, also nicht nur so etwas Kulturrelativistisches im Sinne von, man darf nur aus der Kultur heraus etwas verstehen, sondern es ist, wenn man so will, ich habe Ihre Hand gesehen, sondern es geht darum, dass man hier auch ein wenig auf dieses Dilemma aufmerksam macht. Also es geht darum, dass man in diesem Feld der kulturellen Einbettung arbeiten wird müssen. Das ist ein Bewusstsein, das ist ein Prinzip und das ist gleichzeitig eine Zielrichtung, würde ich sagen. Bitte.
Den Teil nach dem Oder nicht verstanden.
Den Teil?
Den Teil nach dem Oder. Die Konsequenz. Sie meinten erstens, entweder man hat trotz Bewusstsein sehr langen Umgang damit oder.
Sie meinen diese beiden, ja, oder habe ich gemeint, ist es eine Art versteckter Partikularismus, mit dem wir es zu tun haben, der sich als Universalität ausgibt. Ja? Ist es uns nicht bewusst sozusagen, oder wir sind böse und verstecken das. Ich weiß es nicht, das ist jetzt ganz blöd. Also es geht darum, wie sich der Diskurs selbst versteht, nicht? Das ist nicht unwichtig. Ich weiß nicht, mit wie vielen Philosophinnen und Philosophen ich solche Gespräche geführt habe. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt mit Philosophen und Philosophen reden. Also ich meide es, aber ich weiß nicht, wie es mir geht. Das Gespräch. Mit Freunden, die zufälligerweise auch Philosophinnen und Philosophen sind, rede ich schon. Ja, aber sonst, weil wie redet man mit Philosophinnen und Philosophen? Auf Kolloquien, auf Tagungen, Workshops und so. Und das ist wahnsinnig fad. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, sie sollen diese nicht besuchen, sie sollen sie besuchen. Aber wenn Sie nicht Rednerin oder Redner sind oder nicht gerade, das ist auch neu, so vor einem Poster stehen und auf irgendwas hinweisen und mir eine aufgezogene Maschine erzählen, was da auf dem Poster steht, als Nachwuchswissenschaftlerin und Wissenschaftler müssen Sie das machen, weiß ich nicht. Also für mich ist das Fahrt. Ich gehe schon auf Tagungen, ich muss halt manchmal, aber also das ist nicht das, was ich, gehen Sie ins Kino, aber wurscht, auf jeden Fall. Aber nicht ins Top-Kino. Also ich war jetzt wieder am Wochenende dort, ich hasse dieses Kino. Es ist schon wieder passiert, dass fast die gesamte Reihe gekippt ist. Oder so. Das ist so schrecklich heiß, ist, dass die Leute kommen Bierflaschen oder Bier rein und das halte ich nicht aus. Ich weiß nicht, wie das ist. Wurscht. Die ziehen ihre Schuhe aus, die Leute. Das ist ja Wahnsinn. Also Öffentlichkeit ist jetzt mittlerweile kein Thema mehr. Nur mehr das Private, das aufgezwungen wird, sozusagen. Nicht also. Die Tyrannei der Intimität. Gut. Bitte.
Kann man diesen Denkprozess nicht ein bisschen mit einer vertikalen, aus einer vertikalen Sicht sehen? Das heißt, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, erstens das innerkulturelle, also das europäische Denken oder das, was wir geprägt sind, einmal das zu analysieren oder zu erkennen, um überhaupt einmal dann über den Ist-Zustand, über das, was an der Oberfläche quasi erkennbar ist, hinauszukommen zu anderen Kulturen, ist doch eine ziemlich vertikale Geschichte.
Warum
also ich meine damit, dass man, also man kann in die Breite gehen, man kann sich jetzt, also ich kann sagen, ich beschäftige mich mit so und so vielen Kulturen und habe dort bekomme dort ein Bild zur Verfügung gestellt und mit dem kann ich mich auseinandersetzen. Das hilft mir aber in keiner Weise, das Verständnis insofern zu vertiefen, weil ich muss zu vertiefen, muss ich mich also wirklich ganz, ganz nachhaltig mit dieser Geschichte, also ich muss in die Tiefe gehen. Und das meine ich mit Vertikalität. Das muss man auch in der eigenen Philosophie oder in der eigenen Denkweise, um sie zu verstehen. Weil wenn Sie sagen, ich sage Menschheit und meine eigentlich Männer, dann muss mir das erst bewusst werden. Das heißt, ich muss erst in die Tiefe gehen und muss erst verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, um überhaupt einmal von der Oberfläche weg zu einer anderen Kultur gehen zu können, um das dort irgendwie anders interpretieren zu können oder aufnehmen zu können oder erkennen zu können. Mhm. Also ich glaube, ich das jetzt nicht rübergebracht habe, was ich meine, aber es ist ein Denkprozess, der aus der Tiefe sich entwickeln muss.
Ich weiß nicht, warum Sie das sagen, weil ich habe dir nichts anderes gesagt, ich habe auch nicht gesagt, ich habe nur auch keine, vielleicht wollen Sie eine Reihenfolge haben, dass man zuerst mit sich selbst ins Klare kommt und dann auf
das. Das ist immer vom Einzelnen zu
sein. Das ist eine, ich meine, hier haben wir es natürlich nicht nur mit einer persönlichen Entscheidung zu tun, sondern wir haben es mit einer Orientierung zu tun, die bereits im Gange ist.
Ja.
Und diese Orientierung sagt, beschäftigen wir uns mit der Kulturalität der eigenen Tradition. Erstens einmal glaube ich, dass dies sowieso nur möglich ist angesichts des anderen oder Fremden oder wie auch immer. Also das ist sozusagen seit vielleicht Heidegger oder also eigentlich Husserl und vielleicht Martin Buber, vielleicht Levinas und so weiter, also die Grundidee der Xenologie oder der sozusagen Fremdheitsphänomenologie oder wie man es nennen mag, dass solche Selbsterfahrungen, Eigenerfahrungen nur angesichts sozusagen des Fremden möglich sind, weil wir sozusagen das Fremde in uns auch erkennen auf diese Weise. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich mag solche Sätze nicht, die so sehr allgemein sind. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht diese Reihenfolge, worauf es ankommt, sondern es geht wahrscheinlich darum zu sagen, erkennen wir einmal, dass Philosophie bis jetzt immer kulturell geprägt war. Das heißt natürlich für uns, weil jetzt ist es auch nicht so, dass hier 10 sozusagen einander gleichgestellte Traditionen miteinander reden. Wir haben natürlich auch eine bestimmte Machtkonstellation, eine auch historisch bedingte, durch den Kolonialismus beispielsweise bedingte Machtkonstellation, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn diese Kritik jetzt aus dem Zentrum, wie es früher geheißen hat, kommt und eine selbstgerichtete Kritik ist, das ist vor allem natürlich eine Selbstkritik, dann hat das einen bestimmten Sinn. Nicht? Das heißt, weil Europa bis jetzt die eigene Tradition als eine Allgemeinheit verkauft hat oder bestritten hat und auch selbst daran geglaubt hat, ein Philosoph oder eine Philosophin in dem Bereich, ist es notwendig wahrscheinlich, diesen Akzent zu setzen. Ob das jetzt in eine Reihenfolge zu bringen ist, zuerst die eigenen Hausaufgaben machen und dann dorthin gehen, das weiß ich nicht. Von einem dorthin gehen, das Fremde erkennen und so weiter, ist in meiner Perspektive sowieso überhaupt keine Rede. Es geht nur darum, dass man, und das werde ich jetzt in der zweiten und vor allem in der dritten Hypothese erklären, was damit gemeint ist, es ist natürlich auch eine ganz bestimmte Haltung damit gemeint und auch eine bestimmte Art von philosophischer Tätigkeit. Also es geht nur um dieses Erkennen, dass man selbst in einem kulturellen Zusammenhang denkt. Also eigentlich das, was Sie sagen, darum hat es mich ein bisschen überrascht, dass Sie gesagt haben, das sei vielleicht doch zu horizontal für Sie und weniger in die Tiefe gehen. Ich glaube schon, dass das eine Form von Selbsterkenntnis ist und eine Form von Selbstkritik ist. Weiß jemand, wo ich war?
Top-Kino.
Das stimmt. Ah, ich weiß schon, was ich wollte sagen. Danke. Ich habe nämlich gefragt, oder wollte fragen, wenn Sie mit anderen Philosophinnen und Philosophen reden, Haben Sie je in diesem Gespräch auch wirklich gehört, dass man sagt, naja, eigentlich in unserer Tradition oder eigentlich, und damit meine ich jetzt nicht Ihre Studienkollegen, die Sie wiederum in einem anderen Kaffeehaus Philo treffen dort, zwischen vielen Büchern und Möbeln, sondern ich meine damit natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, die unterrichten oder die auf Tagungen reden, und so, also die sozusagen akademisch aktiven Philosophinnen und Philosophen. Wenn Sie sich nicht gerade mit der interkulturellen Philosophie befassen, spielt diese Kulturalität des eigenen Denkens eigentlich kaum eine Rolle. Nicht? Es gibt einen Universalitätsanspruch da in der Erkenntnistheorie, in der Ontologie, in der Logik und aber vor allem, und das ist natürlich sehr wichtig, in der Moralphilosophie eine Rolle spielt. In der Moralphilosophie wird zwar anerkannt, dass Moral etwas ist, was der Zeit und dem Ort als Kontext sozusagen unterworfen ist, als Dimension unterworfen ist. Aber was dieser Ort und was diese Zeit bedeuten, das ist kaum Thema eigentlich der Diskussion. Das sind nur Faktoren, die eine Rolle spielen, als Abstraktum. Der Begriff Kultur spielt dort keine sehr große Rolle. Und die Stoßrichtung ist sozusagen so etwas wie eine Universalität der moralischen Normen, ethischen Normen und Prinzipien herauszuarbeiten. Also Sie werden selten einen Philosophen oder eine Philosophin reden hören, das ist ein kulturell gefärbter Satz. Das ist im Horizont der Philosophie bis ins 20. Jahrhundert eigentlich immer eher eine Ausnahme gewesen, um sozusagen das andere zu diskreditieren und damit die eigenen Grenzen dichter abzuschotten. B, um diesen großen Willen sozusagen zum Verstehen an anderen Kulturen, unter Anführungszeichen, zum Ausdruck zu bringen, also möglichst viel sehen, lernen, einbeziehen, ein bisschen fladern möglichst auch, also stehlen, oder aber drittens halt nur, wenn man so will, vergleichende Philosophie zu betreiben oder Komparatistik zu betreiben, um das eigene wiederum bestätigt zu finden, wie toll das eigentlich ist. Also außer diesen Ausnahmefällen gab es eigentlich keine tiefgehende Beschäftigung mit der Kulturalität der Philosophie. Und darum scheint mir das ein sehr wichtiger Satz zu sein. Vielleicht noch einmal ganz kurz die Sache wäre in theoretischer Hinsicht wenig problematisch, wie immer wieder, wenn es eine Kultur, einen kulturellen Kontext gäbe, von dem wir ganz sicher sein könnten, dass in ihm und nur in ihm alle wesentlichen Fragen gestellt, alle entscheidenden Begriffe gebildet, alle zuverlässigen Methoden entwickelt worden werden. Dann nämlich käme es nur darauf an, diesen Kontext, diese Kultur zur allgemeinen Kultur der Menschheit zu machen. Das könnte wohl in praktischer Hinsicht schwierig sein und auf Widerstände stoßen. Vielleicht würden wir damit auch scheitern. Vielleicht wäre aber gar keine besondere Aktivität nötig, weil auf Dauer diese eine und ausschließlich überlegene Kultur ohne dies so attraktiv wäre, dass alle Menschen sie annehmen. Jedenfalls könnten wir das beste Gewissen dabei haben. Es würde nichts Wichtiges und Richtiges dadurch verdrängt, dass diese eine, die menschennatürliche Kultur, sich allgemein durchsetzt. Dann sagt Wimmer, es gibt natürlich diese Idee und es gibt auch Leute, die das verfechten, aber das ist nicht Realität. Das ist weder die Realität, noch stellt sich natürlich die Frage, ob das sozusagen, das ist weder die Realität, noch ist es wahrscheinlich erwünscht. Nicht? Das ist die Frage. Gut, Hypothese 2. Ich würde das so formulieren, es gibt mehrere Geburtsorte und Traditionen der Philosophie. Ich glaube, dieser Teil ist relativ verständlich, weil es sich auf diesen ersten Satz bezieht. Ja? Aber es heißt lange nicht, dass es deswegen mehrere Geburtsorte gegeben haben muss. Das heißt, hier haben wir es eigentlich mit einer, man könnte sagen, philosophie-historischen These zu tun. Also es geht nicht nur, weil der erste Satz ist, man könnte sagen, tatsächlich so etwas wie ein Axiom oder sowas, nicht? Also ohne dies ginge nichts. Aber man kann durchaus sagen, nein, nein, die Philosophie ist zuerst hier geboren, bei uns in Griechenland, weil wir dort ein Geld auch geschickt haben jetzt, und jetzt ist dort bei uns Griechenland. Und wir haben auch eine griechische Vizebürgermeisterin demnächst. Die Krone hat geschrieben, Häupl will mit einer Griechen regieren. Hast du das nicht gelesen? Also auch ganz interessant mit dem Häupl will mit einer Griechen regieren. Und dieses eine Griechen, also sie haben ihr Land selber dort sozusagen hingemacht und jetzt kommen sie auch noch zu uns, um das hier zu tun. Und dann reden wir aber gleichzeitig von unserer Philosophie, von der griechischen. Jedenfalls, man könnte sagen, dort gibt es einen Geburtsort, das ist Griechenland. Und später sind dann halt anhand dieses großartigen Ereignisses auch bei uns so weitere Filialen gegründet worden, in Japan, da und dort und so. Und so gibt es mehrere Geburtsorte. Das ist aber nicht so das Wichtigste. Es geht nicht darum, wo das entstanden ist, sondern es ist wichtig, dass es auch andere Traditionen gibt. Das heißt, diesen ersten Teil könnte man weglassen, dann hätte man diesen ersten Satz auf eine Art und Weise wiederholt in einem anderen Zusammenhang. Also man hätte nur gesagt, jede Philosophie ist kulturell eingebettet und das wird auch heute noch fortgesetzt in Form von Traditionen. Aber dieser Einschub, Geburtsorte, schaut aus wie so Geburtstorte, gell? Geburtstagstorte, aber also Geburtsorte, das ist ein komisches Wort. Geburtsorte sind schon eine historische These und insofern auch sehr wichtig. Weil hier, wenn man so will, die philosophiehistorische Perspektive hineinkommt. Und das ist die Perspektive vor allem bei, ich würde sagen, bei Kimmerle spielt das eine wichtige Rolle, bei Hohlenstein, Elmar Hohlenstein, dem Schweizer Philosophen, spielt das eine sehr wichtige Rolle. Und ich würde sagen, bei Franz Wimmer ist das überhaupt der Ausgangspunkt. Die Theorie der Achsenzeit, über die wir gesprochen haben, ist noch in Erinnerung, besagt genau dies, dass es nämlich in Fernostasien, teilweise im vorderen Asien, in Europa zur gleichen Zeit ähnliche Phänomene zu beobachten waren, die einerseits zu monotheistischen Religionen geführt haben oder überhaupt zu Religionen vielleicht, andererseits aber zu einem Wissen, dass man durchaus unter dem Begriff Philosophie bezeichnen kann, man kann es auch anders. Ich meine, auch die Griechen haben das Ganze zuerst als Sophie bezeichnet, nicht? Oder Sophia. Also es ging schon zuerst einmal um die Weisheit. Darum haben sich nicht nur die Sophisten als Sophisten bezeichnet, sondern bekanntermaßen auch Sokrates. Nicht? Also sehr lange auf jeden Fall hat er, also vielleicht bis zum Schluss, hat er ja davon gesprochen, dass er selbst ein Sophist ist, nicht? Und später hat sich der Begriff sozusagen Philosophia durchgesetzt, also der Haberer sozusagen von Sophia, also von der Weisheit oder vom Wissen oder wie auch immer. Das heißt, so eindeutig war auch das nicht, dass der Begriff heute so klingt und dass man deswegen auch Bücher schreibt wie über die Freundschaft und so weiter, ist sicher wichtig, aber es hätte auch ein völlig anderer Begriff sein können, nicht? Also es geht nicht um den Begriff Philosophie, sondern es geht darum, mit welchen Fragen man innerhalb dieses Konvoluts sich bis jetzt befasst hat und heute befasst. Insofern gibt es mehrere Geburtsorte. Natürlich stellt sich die Frage, und diese Fragen habe ich gestellt, darum will ich sie nicht noch einmal stellen, aber es stimmt, dass das Wort Philosophie ein griechisches Wort ist. Das wurde auch so aufgenommen oder so interpretiert, dass dahingehend interpretiert, dass man gesagt hat, naja, ein griechisches Wort und wir sind sozusagen die Erben dieser Kultur, dieser griechischen, also der abendländischen, darum ist Philosophie griechisch und abendländisch. Also wir sind sozusagen die Erben von Sokrates und Platon und Aristoteles und so weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das immer so war. Es war nicht immer so, das kann ich sofort so mit Nein beantworten. Also es ist nicht so, dass sozusagen Griechenland immer schon als Erbe oder sozusagen als Vorfahre oder als Ausgang des eigenen Denkens gesehen wurde. Das hat schon durchaus mit einem Hellenismus christlicher Art, vielleicht später, also Spätantike zu tun, aber vor allem hat es mit der Barockzeit und mit der Aufklärung zu tun. Ich würde sagen, das Abendland ist eine Erfindung eigentlich der Aufklärung und so wie jede Tradition. Und in dieser Tradition wurde sozusagen das Griechische und überhaupt die griechische Tradition wieder aufgenommen. Wahrscheinlich ist das, was heute als Humanismus bezeichnet wird, durchaus markiert das den Anfang dieser Bewegung, aber noch nicht, weil die Humanisten waren ja eigentlich nur eine ganz kleine und völlig uninteressante Gruppe eigentlich. Sie werden, wenn Sie beispielsweise Peter Burke lesen, den bekanntesten Renaissance-Forscher unserer Zeit, Sie werden lesen, dass es eigentlich eine ganz kleine Gruppe von Leuten sind oder ist, war, die wir heute als die große Renaissance bezeichnen. So eine kleine Gruppe von Aktionisten, man könnte sie so ein bisschen mit den Wiener Aktionisten vergleichen, vielleicht weniger fäkal, aber durchaus sozusagen aktionistisch, avantgardistisch, mit der großen Sehnsucht nach etwas verloren gegangenen, um das wieder aufzunehmen, wieder zu errichten, so zu malen wie damals. Und das darf man auch nicht vergessen, das hat wiederum Jakob Burckhardt irgendwie uns hinterlassen als eine Art Einsicht, auch ein wichtiger Renaissance-Forscher, dass nämlich die Renaissance in erster Linie eine literarische Bewegung war, zumindest in den Anfängen, und nicht nur eine visuelle. All diese Dinge verschwinden in einer Tradition, all diese Dinge werden dann nicht mehr sichtbar, weil es gibt ein Schulwissen mittlerweile, nicht über die Renaissance, das war eine große Bewegung, die Menschheit wurde erfasst. Eine Rolle haben natürlich die Leute gespielt, die damals von den Osmanen von Konstantinopel aus weggeschickt wurden, also vor den Osmanen geflüchtet sind und damit das Griechische nach Europa gebracht haben. Und so ist diese Bewegung der Renaissance entstanden, obwohl die Renaissance eigentlich eine italienische Bewegung war und kein Mensch hat Griechisch gekonnt. Es war alles eine lateinische Bewegung. Nicht? Also man war froh, wenn man sozusagen außerhalb vom Vulgata noch ein Latein gesprochen hat oder verstanden hat. Dennoch, also diese Bewegung mündete dann eben in die Renaissance und dann kamen die Humanisten. Also diese Geschichte ist sozusagen noch einmal zu lesen. Unter den Geschichtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Kulturhistorikerinnen und Historikern, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass diese Geschichte so nicht stimmt. Nur beharren wir darauf, diese lineare Geschichte noch zu denken. Das Ganze beginnt bei Sokrates und mündet bei, ich möchte keine Namen nennen, aber wahrscheinlich irgendwo in Österreich dann auch, also an der Uni. Jedenfalls würde ich sagen, dass diese Art der Geschichtsschreibung zumindest fraglich ist. Jedenfalls stellt sich die Frage, ist Griechenland der einzige Geburtsort der Philosophie oder des philosophischen Denkens gewesen? Diese Frage wird von allen, würde ich sagen, interkulturellen Philosophen und Philosophen mit Nein beantwortet. Also das ist insofern auch eine Einsicht. Ich möchte vielleicht hier Kimmerle zitieren, Heinz Kimmerle. Er sagt, Philosophie gehört wie Kunst zur Conditio Humana und ist in allen Kulturen anzutreffen. Die Philosophien der verschiedenen Kulturen sind, wie diese insgesamt, dem Rang nach gleich, dem Inhalt nach verschieden. Also sie sind verschieden, aber gleich zu bewerten. Ich möchte auch jetzt ein etwas längeres Zitat von Heinz Kimmerle bringen, bezüglich der Rationalität. Was ist das, was wir den anderen Philosophien sozusagen zuerkennen? Was haben die? Kann man sie noch als Philosophie bezeichnen oder nicht? Ich würde sagen, das ist eine teilweise historisch auf historischem Wissen beruhende, teilweise aber auch eine ethische Haltung, wenn man so will, bezeichnende Stelle, die ich Ihnen vorlesen will. dann wäre zu formulieren, dass als Philosophie jede Deutung der Welt und des menschlichen Lebens gelten soll, die mit dem Anspruch auf rationale Begründbarkeit unternommen wird. Das ist auch, wie Sie sehen, eine Definition von Philosophie. Also, jede Deutung der Welt mit dem Anspruch, also Entschuldigung, jede Deutung der Welt und des menschlichen Lebens mit dem Anspruch auf rationale Begründbarkeit. Rationale Begründbarkeit steht dabei nicht in erster Linie und vor allem nicht ausschließlich für logische Konsistenz oder Entschuldigung, argumentative Richtigkeit. Gedankenstriche, diese gehören vielmehr auf selbstverständlicher Weise dazu. Also dass ein Satz logisch konsistent sein muss und sozusagen ja, richtig sein muss, das gehört dazu, argumentativ, sondern für einen Denkzusammenhang, der sich in jeder Hinsicht nur der eigenen Mittel des Denkens bedient. Also Rationalität ist nichts anderes, dass man keine anderen Hilfsmittel braucht und auch keine Autoritäten heranzieht, als das Denken selbst. Und überall dort, wo man das tut und mit diesen sozusagen Materialien, mit diesem Apparat beginnt, über das menschliche Leben und über die Welt deutende Dinge zu sagen, Deutungen von sich zu geben, zu formulieren, ist man schon in der Philosophie, laut Kimmerer. Das ausdrücklich von einem Anspruch auf rationale, das habe ich schon vorgelesen, oder nicht? Nein, dass ausdrücklich von einem Anspruch auf rationale Begründbarkeit die Rede ist, soll heißen, dass der Philosophierende sich den spezifischen Mitteln des Denkens verpflichtet weiß. Aber nicht, dass er davon ausgeht, mit diesen Mitteln jederzeit zu umfassenden Deutungen der Welt und des menschlichen Lebens gelangen zu können. Jener Anspruch und diese Verpflichtung deuten indessen wohl, dass der Philosophierende den Weg des Denkens, wenn er ihn schon nicht in jedem Fall bis zu Ende gehen kann, in seinen prinzipiellen Möglichkeiten und Begrenzungen zu reflektieren hat. Dabei ist es charakteristisch, dass die Begrenzungen für den Weg des Denkens häufig genug, gerade auch in frühen Zusammenhängen, durch Aporien markiert werden. Gut, dieser letzte Satz führt jetzt wieder zu Griechenland zurück und diesen Dingen. Aber Sie verstehen in etwa hier diese Stoßrichtung auch von Kimmerle. Es geht darum, jeden Denken, jeder unterschiedlichen Denktradition die Philosophie als eine Möglichkeit einzuräumen, weil es dort auch ums Denken geht, prinzipiell immer, weil es dort auch um die Fragen der Deutung der Welt und des menschlichen Lebens geht und weil es dort auch sozusagen nach der prinzipiellen Offenheit und Möglichkeit der Rationalität geht. Der Rationalität ist somit etwas, was man könnte sagen, als eine anthropologische Konstante zu verstehen ist. Was uns jetzt wieder natürlich zu Kant zurückführt, der jetzt auch davon ausgeht, nicht? Weil wie soll es sonst eine universelle Logik geben, wenn es in Afrika Menschen gibt, die halt nicht rationell sind, also nicht sozusagen der Rationalität fähig sind. Aber wie wir gesehen haben, hat das Kant ja sowieso angenommen, dass es so ist. Nicht? Insofern soll uns das lieber nicht zu Kant führen. Also, das führt uns auf jeden Fall aber sozusagen zurück zu diesem Universalitätsgedanken. Und damit bin ich beim dritten Satz. Der dritte Satz besagt wiederum, philosophische Wahrheit oder philosophische Evidenzen, wie wir es nennen wollen. Weil der Wahrheitsbegriff ist halt ein bisschen zu umstritten. Ich würde sagen, vielleicht philosophische Evidenzen. Evidenz ist allgemein. Was bedeutet das?
Noch.
Und noch. Was bedeutet das? Also ich habe ja, wie man zitiert im ersten Satz, also es gibt diesen Allgemeinheitsanspruch der Philosophie, diesen Allgemeingültigkeitsanspruch der Philosophie einerseits, andererseits ist aber die Philosophie kulturell eingebettet. Es geht eigentlich um dieses Spannungsfeld, es geht um diesen Widerspruch, um dieses Dilemma hier in diesem Satz. Die klassische Schulphilosophie oder akademische Philosophie, Universitätsphilosophie meint, dass philosophische Sätze, philosophische Evidenzen, Wahrheiten allgemeingültig formuliert werden müssen, dass sie diese Allgemeingültigkeit sozusagen von Haus aus beanspruchen. Weil wie soll es sonst erkenntnistheoretische, ontologische vor allem, moralphilosophische und logische Evidenzen geben? Also es hat sonst keinen Sinn, wenn wir uns nur sozusagen zusammenfinden und sehr relative Dinge miteinander besprechen, nicht? Weil dann können wir gleich Wissenschaftler werden oder Wissenschaftlerinnen. Also wozu brauchen wir die Philosophie, die ja bekanntlich über diesen Dingen steht? Darum gibt es diese Allgemeingültigkeit, diesen Anspruch. Also nicht nur darum, aber das wurde halt in der Tradition so formuliert. Nun könnte man sich die Frage stellen, ist dem wirklich so? Nehmen wir einmal an, die Menschenrechte. Wir sagen, Menschenrechte sind universell gültig. Sie sind aber nicht. Also sind de facto nicht gültig. Darum streiten wir ja auch so, nicht? Mit den anderen Kulturen. Und sagen, das ist sehr wichtig, das ist doch sehr wichtig, körperliche Unversehrtheit, Grundrechte, Meinungsfreiheit und all diese Dinge sind Teil der Menschenrechte und sie müssen überall gültig sein. Wenn sie aber nicht gültig sind, was machen wir dann? Ich meine, sie sind prinzipiell per Definitionen oder wie auch immer gültig, aber nicht de facto. Gut, wir haben es sozusagen mit einem Problem zu tun, des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes, sagen wir einmal. Nicht? Also einerseits haben wir eine vielleicht deontologische Perspektive, nicht? Also eine Art verpflichtende, mit Soll zu tun habende Normative. Auf der anderen Seite haben wir es damit zu tun, dass wir einen beschreibenden Satz formulieren und sagen, es ist nicht allgemeingültig. Das sind zwei unterschiedliche Ordnungen, wenn man so will. So kann man sich helfen bei so etwas. Aber dennoch stellt sich die Frage, wenn wir jetzt den ersten Satz annehmen, dass jede Philosophie kulturell eingebettet ist, wie soll dann philosophische Evidenz allgemeingültig sein? Dann müsste quasi so etwas wie eine Weltkultur da sein, wie ich vorhin eben zitiert habe bei Franz Wimmer, die alle diese Wahrheiten in sich birgt oder von aus der heraus eine solche allgemeingültige Wahrheit und Evidenz möglich ist. Dem ist aber nicht so, wir wissen das. Es gibt keine Weltkultur, es gibt keine globale Kultur. Es gibt auch nicht einmal irgendeine Sprache, in der wir uns alle verständigen können. Geschweige denn eine Kultur, die uns eben die Einsichtigkeit und die Überzeugungskraft dieser philosophischen Evidenzen ermöglicht. Sowas gibt es nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man relativistisch, kulturrelativistisch sagen, sowas ist nie möglich. Also soll man darauf verzichten. Es gibt keine Allgemeingültigkeit. Ich bin dieser Meinung. Also ich kann mit der Allgemeingültigkeit, mit dem Allgemeingültigkeitsanspruch der Philosophie sowieso nichts anfangen. Aber nicht jetzt aus kulturellen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Also es gibt andere Kontexte auch außerhalb der Kultur, nicht? Aber nehmen wir mal an, ich wäre nicht dieser Meinung, sondern ich würde sagen, dieser Anspruch besteht. Wenn aber jede Kultur, jede Philosophie kulturell eingebettet ist, dann gibt es den zweiten Weg, also nicht den klassisch-relativistischen Weg, sondern den Weg, dass man sagt, ja dann stellen wir es so her, dass es so etwas wie eine allgemeingültige Wahrheit oder Evidenz gibt. Das heißt, möglich ist es insofern, als möglichst alle diese Traditionen einbezogen werden und gemeinsam diese Wahrheiten aushandeln. Dann haben wir es zwar nicht mit einer Weltkultur zu tun, aber durchaus mit einem, wenn man so will, mit einer Kooperation dieser Weltkulturen oder dieser Kulturen. Und somit kann aus diesem Konglomerat oder aus diesem Dialog ein Prozess hervorgehen, der sozusagen die Formulierung dieser allgemeingültigen philosophischen Evidenzen ermöglicht. Das ist auch, würde ich sagen, die explizite oder implizite Dimension des Dialoges und die implizite oder explizite Annahme, wahrscheinlich wichtigste Annahme in Sachen was tun in der interkulturellen Philosophie. Es geht darum, ein dialogisches Konzept auszuarbeiten, Philosophie als ein dialogisches Konzept sowieso zu sehen und an der Wiederherstellung, an der gemeinsamen Entwicklung dieser Evidenzen, dieser allgemeingültigen Fragestellungen, uns alle betreffenden Perspektiven, Begrifflichkeiten, Konzepten etc. gemeinsam zu arbeiten. Hier gibt es verschiedene Dialogkonzepte. Einen sehr stark ausgeprägten hat eben Franz Wimmer formuliert und nennt ihn Polylog. Aus dieser Tradition, aus dieser Perspektive ist wahrscheinlich auch seine Minimalregel zu verstehen. Er sagt, einmal in einer negativen Formulierung, einmal in einer positiven, negativ sagt er, halte keine philosophische These für gut begründet, an deren Zustande kommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Man könnte sagen, eine Faustregel, nicht? Also, das kann man heranziehen. Oder der Elmar Hohlenstein, den ich erwähnt habe, spricht von Daumenregeln. Also, damit es nicht so martialisch ist, Faust und Daumenregel. Man könnte sagen, das ist eine sehr wichtige Daumenregel. Man kann sozusagen davon ausgehen und sagen, okay, ist das jetzt eine interkulturelle Herangehensweise, eine interkulturelle philosophische Perspektive oder nicht? Indem man sagt, halte keine philosophische These für gut begründet, an deren Zustande kommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Und das jetzt positiv formuliert, suche, wo immer möglich, nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind. Also eine Annahme, eine kreative sozusagen Annahme, die uns dazu führt, von dieser Wahrscheinlichkeit Gebrauch zu machen und mit anderen in einen Dialog einzutreten. Ja, also drei Sätze. Ich würde sagen, wie gesagt, diese letzte vielleicht ein bisschen mit Unterschieden, aber diese drei würden wahrscheinlich alle interkulturellen Philosophinnen und Philosophen unterschreiben. Die werfen natürlich eine Menge Fragen auf. Nicht? Was ist eine Einbettung? Was ist Kultur? Was ist Interkulturalität? Welche Dialogmodelle eignen sich für das interkulturelle Philosophieren? Schließlich Fragen wie zum Beispiel, was ist Philosophie? Worin unterscheidet sich die interkulturelle Philosophie von anderen Philosophierichtungen? Gut, das habe ich gesagt, das sind diese drei Sätze. Aber worin unterscheidet sich die interkulturelle Philosophie von anderen interkulturellen Ausrichtungen in anderen Bereichen? Was ist da typisch? Diese Dinge werden noch zu besprechen, das sind die metatheoretischen Fragen, wenn man so will, die Philosophie der Interkulturalität betreffen. Ich werde in späteren Vorlesungen auf diese Fragen zurückkommen. Nicht auf alle, ich kann nicht beantworten, was Philosophie ist, aber ich kann wahrscheinlich ein bisschen was über den Kulturbegriff erzählen. Wir können darüber miteinander reden. Diese Dinge wird es geben. Heute sozusagen genügt es wahrscheinlich, das zu besprechen. Nächste Woche werde ich von Methoden reden. Ein bisschen. Also was ist mit diesen Sätzen verbunden? Überlappung wird ein Thema sein, Polylog, den ich erwähnt habe, und Hermeneutik. Zu lesen ist der Text von Wimmer, 1. Sie finden das Unterlagen. Jetzt haben wir 15 Minuten Zeit für zwei Dinge. Erstens Fragen zu besprechen bezüglich dieser Vorlesung und dann besprechen wir ein bisschen den Text. Bitte. Fragen, Wortmeldungen. Die sind jetzt sehr willkommen. Bitte.
Kulturrelativismus verbinde ich immer eher mit irgendwie Europa der Vaterländer oder so irgendwie so ein Leitkulturen oder verstehe ich das falsch?
Ja, eindeutig.
aber das ist ja auch, es gibt verschiedene Kulturen, oder? Und ja. Ich sage, ja, die sind dann einzigartige und haben mit uns nichts zu tun.
Europa der Vaterländer war ein Konzept entwickelt von De Gaulle, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und es ging dort darum, dass man so etwas wie ein sehr nationalstaatlich fokussiertes Europa macht. Das heißt, dass man die eigenen Werte nicht hergibt, die eigene Souveränität sowieso nicht, aber kulturelle Souveränität nicht. Und dass man vor allem sich als ein Patriot versteht im eigenen Lande, aber darüber hinaus in bestimmten Dingen gemeinsam arbeitet, kooperiert. So. Ich weiß jetzt nicht, was da relativistisch sein soll. Vielleicht gegenüber Europa ja. Aber sonst hat es, glaube ich, wenig damit zu tun. Was haben Sie als Zweites gesagt?
Ja, dass es irgendwie so eine Leitkultur gibt in jeder Nation und die hat eben.
Leitkultur ist so eine Debatte, die in Deutschland eben in den 90ern.
Die ich zwar jedem anderen Land auch zugestehe und dass die auch die Existenz hat, aber die soll halt im eigenen Land, also in dem Land bleiben, wo sie herkommt, nicht bei uns.
Ich meine, irgendwo haben Sie recht, wenn Sie sagen, dem Kulturrelativismus ist auch sozusagen so eine Art Aporie oder so einprogrammiert. Insofern. Das, was man sagt. Also ich würde sagen, Kulturrelativismus ist die Position, die besagt, man kann etwas nur aus dem eigenen kulturellen Kontext heraus oder nur eigentlich in diesem kulturellen Kontext verstehen. Das ist die These der Romantik, wenn man will, dass Dinge, also Inhalt und Form, eine Einheit bilden und diese Inhalt und Form kann man eigentlich immer nur in einem nationalstaatlichen, einem Nationalgefüge finden. Das ist mehr oder weniger die These von Herder. Nicht? In dem Zusammenhang kann man von einem Kulturrelativismus reden. Der Kulturrelativismus bekommt dann natürlich die Frage gestellt, wie Sie sagen, das ist auch so der sozusagen das Paradoxon jedes Nationalismus. Es gibt ja keine internationale des Nationalismus. Nicht? Also es gibt immer wieder diese Versuche, Mölzer macht es immer wieder von Österreich aus. Es gelingt ihnen nicht. Weil zu sagen, ja, sozusagen jeder Mensch ist in seinem Land ja, in einer Leitkultur unterworfen und damit hat jede seine Kultur. Das genügt nicht, weil dadurch die Hierarchisierungen nicht möglich sind. Darum ist der Nationalismus in sich immer sozusagen einem Paradoxon sozusagen unterworfen. Ja, das ist ein Problem. Aber jetzt im erkenntnistheoretischen Sinne kann man etwas Ähnliches auch dem Kulturrelativismus vorwerfen. Darum habe ich gesagt, da gibt es Parallelen vielleicht. Und die These, also das ist schon in der Antike gekommen, der Satz, alles ist also relativ sozusagen, ist selbst kein relativer Satz. Nicht? Und damit ist das eine Aporie. Ja, zu sagen, alles kann nur in dem eigenen Kontext gültig sein, besagt, dass auch mein Satz in diesem Kontext nur Gültigkeit hat. Aber ich will darüber hinaus, dass das eine Gültigkeit hat. Damit ist sozusagen sowohl der Universalismus als auch der Partikularismus oder Kulturrelativismus mit einem Schlag erledigt. Beide können keine logische Gültigkeit haben. Also beide sind sozusagen Paradoxien, so wie der lügende Kreta. Nicht? Also da kommt man nicht raus. Es sei denn, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt eine Beschreibende und eine Metaebene und man kann diese Unterscheidungen treffen und so sich methodisch vielleicht da hinauswinden. Aber es gibt da kein Außen. Insofern haben Sie recht, aber der Kulturrelativismus ist letztendlich, wie soll man sagen, eine Tendenz wie der Universalismus auch. Man kann sie dosieren und dann hat man halt eine gute akademische Karriere, das ist auf jeden Fall sicher. Aber wenn Sie da zu weit gehen, dann haben Sie ein Problem. Ist das klar geworden? Ich bin immer zu polemisch, aber ich bin so, ich kann nicht sagen. Ich rede sogar mit mir gegenüber dem Spiegel so. Also, ich kann es nicht anders, das ist in meiner Charakter halt so Eigenschaft. Haben Sie wirklich keine Fragen? Bitte.
Ist das jetzt so zu verstehen, wenn ich hier lese, es ist noch nicht allgemeingültig, dass wenn eine Allgemeingültigkeit angestrebt wird, dass das jetzt eine Vereinheitlichung wird, so im Sinne einer Emulation, die dann über allem drüber steht? Die Evidenz ist noch nicht allgemeingültig.
Also da scheiden sich die Geister. Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Zugänge in der interkulturellen Philosophie. Mal beispielsweise spricht davon, dass man tatsächlich die Philosophia perennis, also die ewige Wahrende sozusagen wäre in der Philosophie, letztendlich als Ziel sehen muss und dorthin arbeiten muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass in der Konzeption von Franz Wimmer ein gewisser Universalismus dabei ist. In den letzten Jahren hat er das sogar in einigen Vorträgen und so schon ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Ich würde sagen, Heinz Kimmerle ist in der Position eher ein relativistischer Mensch vielleicht. Also da gibt es Unterschiede. Ich habe nur einige erwähnt. Und ich meine, wie gesagt, ich bin ein entfernter Verwandter von diesem ganzen interkulturellen Philosophieren. Ich würde sagen, für mich, also wenn das Ganze zu einer Vereinheitlichung führen wird oder so, dann steige ich sozusagen schon bei der nächsten Station aus. Also für mich ist das keine Perspektive.
Jetzt zu dem Text. Ich habe nicht so ganz verstanden. Also zum Schluss schreiben Sie, dass der Begriff Kultur irgendwie so, man kann es so vermeiden, wenn wir Kulturalität verwenden. Ja. Aber ich habe nicht verstanden, inwieweit, wie meinen Sie das jetzt?
Ich werde eigentlich die letzte Vorlesung genau diesem Thema widmen. Darum möchte ich jetzt vielleicht nicht zu sehr vorgreifen. Es stimmt schon, das ist im Text drin. Ich habe den Text eher wegen dem Mittelteil so vorgeschlagen, weil einerseits oder empfohlen, weil wir letztes Mal über Interkulturalität gesprochen haben. Damit hängt es zusammen, weil ich eben so. Und der Teil, wo ich über diese drei Thesen rede, passt auch zu heute. Und der letzte Teil ist vielleicht so eher. Aber ich sage ein paar Sätze dazu trotzdem. Also ich meine, na gut, es wird nicht sehr klar sein, wenn wir den Kulturbegriff nicht besprochen haben. Aber der Kulturbegriff ist sehr problematisch. Der Kulturbegriff, es gibt einige sogar, die vorschlagen, den Begriff überhaupt fallen zu lassen. Ich habe das auch vorgeschlagen einmal, jetzt schlage ich das nicht so vor. Aber ich verwende ihn auch möglichst nicht. Also, durchaus gibt es, also das hat der Kulturanthropologe Arjuna Appudarayam mal vorgeschlagen, dass man das Wort nur adjektivistisch verwendet, also adjektivisch verwendet, nur kulturell. Und dann hat es vielleicht eher so eine Dimensionsbezeichnung oder so. Dann ist es ein Analyseraster vielleicht oder so. Dann ist es nicht so ein Substantiv, das damit auch eine gewisse Essenz zum Ausdruck bringt. Es ist eine sprachliche Strategie, ganz einfach, terminologische Strategie. Das hat mich schon auch beeinflusst. Wenn ich Kultur sage, meine ich damit etwas, worin Menschen leben, in der Regel. Also das ist so das Bild, Denken mit Bildern oder in Bildern. Wenn ich Kulturalität sage, dann kommt mir so ein Behälter aber nicht vor die Augen. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht. Wenn ich Kulturalität sage, würden Sie das so als ein Land mit Menschen verstehen? Eher etwas anderes, nicht? Also Kulturalität ist etwas, was so ein bisschen zuerst so verfremdet. Und so, was ist Kulturalität? So wie eben die Schreibweise von Differenz bei Derrida, nicht so? Also diese Dinge spielen eine Rolle vielleicht, dass man etwas Ähnliches, also nicht völlig den Begriff wegschmeißt und Dulubu sagt oder Oguldu oder sowas, sondern Kultur drinnen hat, aber sozusagen das ein bisschen auf diese Weise umschiffen kann. Das ist es, was ich meine. Das heißt, dann würde es wirklich darum gehen, dass man nicht von Differenzen, die auf Kultur zurückgehen, redet, also kulturelle Differenzen, sondern man würde dann von Kulturalität als einer bestimmten Differenz wie Gender etc. reden können. Darum ging es mir. Nur so kann ich mit dem Begriff etwas anfangen. Ist das ein bisschen klarer dann? Ja. Aber wir werden noch darüber reden. Ich weiß nicht, ob ich viel mehr dazu sagen können, aber so in etwa wird es sein. Haben Sie Fragen zum Text? Oder Wortmeldungen? Seien Sie nicht schüchtern, sagen Sie es.
Was würden Sie sagen, als welcher Motivation man sich mit Erkenntnis oder mit Ontologie auseinandersetzen könnte, wenn alles so relativ ist? Also, oder kulturabhängig ist?
Jetzt haben Sie aber das Wort abhängig verwendet. Ich habe nie das Wort verwendet, erstens. Zweitens habe ich auch nicht gesagt, alles ist relativ. Ich meine, genau vorhin habe ich gesagt, das ist nicht. Aber eingebettet ist das auch.
Bitte? Also nicht allgemeingültig, sagen wir so, weil ich meine, gerade diese zwei Bereiche der Philosophie versuchen ja auf die Allgemeingültigkeit hinzudenken, denke ich.
Doch, ja. Das habe ich auch gesagt. Aber ist es eben deswegen ein Dilemma, nicht? Also es gibt diese beiden Einsichten für die interkulturelle Philosophie. Einerseits gibt es diesen Wunsch nach Allgemeingültigkeit, die interkulturelle Philosophie teilt das auch, diesen Anspruch. Ja? Andererseits aber gibt es die Einsicht, dass Philosophien kulturell eingebettet sind. Also wenn ich sie davon jetzt nicht überzeugen konnte, dann ist das auch nicht gut, weil ich dachte, es ist schon einsichtig, dass wir durch sprachliche, durch traditionelle und natürlich auch, wie gesagt, also durch diese Prozeduren des Einsehens und des Überzeugens an kulturelle Formen gebunden sind, eingebettet sind in diese kulturellen Traditionen, Entwicklungen etc. Das heißt nicht, dass wir abhängig davon sind, das heißt nicht, dass wir determiniert werden davon, aber es gibt blinde Flecken, Flecke sozusagen in unserem Denken, die wir selbst nie in Frage stellen. Die sind aber kulturell bedingt und in dem Moment, wenn so eine interkulturelle Begegnung stattfindet, merken wir es dann. Ja, also indem wir uns zum Beispiel mit einer anderen Philosophietradition auseinandersetzen, wir verstehen es nicht. Das passiert durchaus auch intrakulturell, also innerhalb einer vermeintlichen Kultur. Nicht? Also da gibt es auch Philosophiekulturen, könnte man sagen. Jemand, der, also es ist mir passiert einmal mit einem Phänomenologen, bin ich in einem Raum gesessen im Rahmen einer Ringvorlesung. Ich habe einen Vortrag gehalten, er hat mir zugehört, unglaublich nett, hat immer wieder so auch bestätigend irgendwie so zugenickt und ja, super und Ding und so. Und dann hat er mir eine Frage gestellt, wo ich mir gedacht habe, der hat kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und ich habe seine Frage nicht verstanden. Dann habe ich ihm geantwortet, er hat meine Antwort nicht verstanden und hat sich wahrscheinlich gedacht, der Trottel hat meine Frage nicht verstanden. Und das könnten wir so wahrscheinlich stundenlang so führen, aber wir waren unglaublich nett zueinander. Und haben auch im Großen und Ganzen ein Vokabular verwendet, das man als philosophisch bezeichnen kann und eigentlich auch sozusagen nicht so unterschiedlich war. Auch diese Unterschiede, darum geht es mir, um nichts anderes. Oder was war dann sonst Ihre Frage?
Ich glaube schon, dass ich Sie verstanden habe, nur darum wollte ich auch gefragt, was nach Ihrer Meinung die Motivation sein könnte, sich mit anderen Ebenen.
Naja, wahrscheinlich, wie gesagt, wenn dieser Anspruch besteht, um das auch zu verwirklichen und wirklich zu verwirklichen, also nicht jetzt nur in einer Erkenntnisillusion, sondern tatsächlich dafür zu sorgen, dass beispielsweise Menschenrechte überall Gültigkeit finden. Das ist nur dann möglich, wenn man aufhört zu sagen, das ist eh unser Konzept, muss aber überall gültig sein. Verstehen Sie? Sondern dass man da einbezieht, die verschiedenen anderen Traditionen und damit vielleicht auch die Menschenrechte, weil die sind in keiner Weise in Stein gemeißelt. Außerdem, wenn ich jetzt hier fragen würde, was ist für Sie ein Menschenrecht, zählen Sie drei? Die meisten würden wahrscheinlich bei zwei stehen bleiben, bei drei etwas nennen, was nicht die Menschenrechte sind, aber sozusagen erwünscht wäre oder so. Nicht? Meistens passiert das, das mache ich manchmal so in den Übungen und so in den Trainingssituationen und das passiert dann. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, wenn man diesen Prozess ändert und sagt, okay, arbeiten wir gemeinsam an so etwas, was uns alle verbindet und bindet, so würde man sagen, ja, also das wäre ein Motiv oder eine Motivation für die interkulturellen Philosophinnen und Philosophen, an Erkenntnistheorie, an Moralkonzepten etc. noch zu arbeiten, die zu dieser Allgemeingültigkeit wirklich führen würden. Hm? Ist das für Sie klar geworden? Zuerst Sie und dann Sie, bitte.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gemeinsam arbeite an einer Allgemeingültigkeit, dann müsste ich mich ja von meiner eigenen Tradition lösen, um das zu ermöglichen.
Ich werde nächste Woche ein bisschen darüber reden. Der Weg ist ein bisschen anders. Zuerst geht es darum, Überlappungen zu finden. Also was Rawls als Overlapping Consensus bezeichnet hat. Sozusagen die Gemeinsamkeiten finden, die vorhanden sind. Und dann daran zu arbeiten in einem Prozess, diese sozusagen weiterzuführen, zu entwickeln. Ohne dass man das eigene zentrale oder zentristische Denken völlig aufgibt. Da hat zum Beispiel Franz Martin Wimmer auch ein Konzept bezüglich der Zentrismen, er unterscheidet zwischen verschiedenen Zentrismen und sagt, es gäbe auch einen tentativen Zentrismus. Ich werde nächste Woche auch darüber reden. Das ist ein Zentrismus, der ohne weiteres das eigene Zentristische, das Zentristische des eigenen Denkens erkennt, aber er erkennt, das ist sehr wichtig, das zu sozusagen Bewusstsein hebt, gleichzeitig aber auch mit anderen zentristischen Positionen sich auseinandersetzt und hier nach Gemeinsamkeiten sucht. Das ist ein Polylog eigentlich. Also ein Polylog ist ein Verfahren, das zwischen Zentren passiert. Zentren werden des Weiteren bei Mal zum Beispiel nicht aufgegeben. Er sagt Zentrismus nein, aber Zentren ja. So, darum spricht er eben von einer ortlosen, orthaften Ortlosigkeit. Nicht? Also es gibt Orte, aber die Philosophie strebt sozusagen an, so eine Art ortlose Erkenntnis zu sein. Und so weiter. Also da gibt es diese Konzepte allesamt. Die sind vielleicht tatsächlich noch sehr literarisch. Also so wie eben orthafte Ortlosigkeit oder Zentrismen, nein, aber Zentren, ja. Und so. Also das sind so schöne Wortspiele, die mich an Heidegger und dieses Volk erinnern. Aber irgendwie sind es dennoch Perspektiven, glaube ich, die mit diesen Sachen zusammenhängen. Bitte, Sie und...
Ich stehe ein bisschen dazwischen, weil das jetzt irgendwie, ich wollte eigentlich sagen, wenn ich jetzt einfach nur den Satz erinnere, alle Menschen sind gleich, dann ist das ein Prozess, der kulturell, erst einmal im kulturellen eigenen Raum eine andere Entwicklung, in verschiedenen kulturellen Räumen, andere Entwicklungen und sich hier anzunähern, ist unglaublich schwer. Also das gibt es eben das.
Sie werden keine einzige Kultur auf dieser Welt finden, das sage ich Ihnen blind, ohne nachzudenken groß und ohne es auch zu kennen. Sie werden keine einzige Kultur finden, die diesen Satz verneint. Es gibt keine Kultur, die sagt, die Menschen sind nicht alle gleich.
Ja, aber sie wird überall anders gelebt. Es wird überall anders gedacht.
Natürlich, überall wird es anders verletzt, dieses Prinzip. Aber es wird überall verletzt.
Ja.
Und des Weiteren wissen Sie ja ganz genau, dass es eine, oder vielleicht wissen Sie es nicht, weil das eine sehr spezifische Debatte ist, aber es gab in den letzten Jahren eine in der Moralphilosophie sehr, sehr wichtige Debatte, die zwischen den sogenannten Egalitaristen und Non-Egalitaristen stattgefunden hat. Die Egalitaristen haben immer von Gleichheit gesprochen und die Non-Egalitaristen haben gesagt, Gleichheit ist ein relativer Begriff. Es gibt nicht eine Norm, es gibt nicht eine intrinsische Norm, der Gleichheit, sowas kann es nicht geben. Man kann nicht sagen, alle Menschen sollen gleich viel essen. Weil die einen wären ganz schnell satt, die anderen würden noch hungern. Niemand würde sagen, alle Menschen sollen auf die gleiche Art und Weise hungern. Das kann man auch nicht sagen. Nicht? Alle sollen das gleiche Auto fahren. Oder so. Aber, und darum haben die Non-Egalitaristen gesagt, wichtiger ist der Begriff der Gerechtigkeit. Was immer das ist, aber so, nicht? Und da kommen wir sogar zurück wieder auf die Antike, wo man, also das findet man sowohl bei Platon als auch vor allem bei Aristoteles, dass eigentlich gerecht etwas ist, nämlich das Gleiche gleich, das Ungleiche ungleich zu behandeln. Das ist europäisches Denken, das ist jetzt nicht, oder also wenn man so will, europäisches Denken, das ist jetzt nicht chinesisch, islamisch, barbarisch oder so, sondern das ist rein europäisch. Ja. Wo eigentlich der Grundgedanke Ungleichheit ist, nicht Gleichheit. Nicht? Es geht um Ordo-Denken, es geht um das Denken einer Ordnung. Gleichheit als Prinzip kommt, wenn man sich die Geschichte der Gleichheit anschaut, innerhalb des Bürgertums auf, als eine Gleichheit innerhalb des Bürgertums. Es geht nicht darum, dass alle Schichten miteinander gleich sind. Es geht darum, dass innerhalb der bürgerlichen Klasse alle Bürgerinnen und Bürger zueinander gleich sind. Aus diesem Prinzip heraus entsteht die europäische Gleichheitsfantasie und findet sozusagen Niederschlag in den Menschenrechten, genau so. Also man muss Dinge genealogisch betrachten, finde ich. Nicht jetzt davon ausgehen, eine Kultur sagt Gleichheit, und das sind immer wir natürlich, und die anderen, das kennen sie nicht einmal, ihnen ist so etwas fremd. So ist es nicht. Es gibt keine einzige Kultur, in der sie nicht so etwas wie eine goldene Regel finden. In jeder Religion, in jeder Region, in jeder Tradition gibt es die goldene Regel. Also jemand hat das auch gemacht, ein Bekannter, also ein Freund von mir, der Jurist ist und sich auch mit der Ethik befasst und mit Menschenrechten, das ist so sein Hauptding, hat sogar eine Liste erstellt. Also diese Liste umfasst im Moment, ich glaube so über 20, 25 verschiedene so kulturelle, religiöse etc. Kontexte, in denen die goldene Regel unterschiedlich, aber dem Sinn nach gleich formuliert wird. Überall gibt es die goldene Regel. Dennoch, und die goldene Regel ist, würde ich sagen, eigentlich durchaus die Basis der Menschenrechte oder auch gewissermaßen vielleicht des kategorischen Imperativs. Noch nicht so, aber so rudimentär. Ne? Die goldene Regel besagt, wenn du nicht willst, dass also sozusagen das, was man dir antut, sollst du auch den anderen nicht antun. Das ist in jeder Kultur vorhanden. Gut, gehen Sie nach Hause.